Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, da heute ja der dritte Advent ist, werde ich jetzt wie jeden Sonntag wieder was aus dem Johannesevangelium vorlesen, heute aus Johannes 1, 1 bis 15. Jesus Christus, das menschgewordene Wort Gottes. An Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht des Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch ihres menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er war das Wort, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Jetzt singen wir zusammen, eigentlich finde ich ein ganz gutes, passendes Lied, Jesus, Erlöser der Welt.
Ja, ich gebe zu, der Schnitt zwischen eurem letzten Lied und dem Clip war ein bisschen hart. Das fiel mir auch erst eben auf, den hätte ich vielleicht ein bisschen entschärfen können. Aber gut, ich tendiere manchmal auch ein bisschen zur Albernheit. Und dann darf das auch in meiner Predigt so vorkommen. Was ich damit sagen will, eine Geburt verändert Leben. Also das Leben derer, die schon länger leben. Wenn ein Mensch geboren wird, tun andere Menschen, sonst eigentlich recht normale Menschen, komische Dinge. Wenn Menschen geboren werden, fühlen sich erwachsene Leute, die sonst eigentlich mit diesem Leben klarkamen, plötzlich verunsichert mit dieser Situation, völlig überfordert, brauchen auch nach der Geburt noch eine nette Hebamme, die ab und zu vorbeikommt und sagt, es ist alles im grünen Bereich, ihr macht das ganz, ganz toll mit dem Schnuller abkochen und so. Wenn Menschen geboren werden, streichen Väter ein Zimmer ihrer Wohnung mit einer Farbe, bei der ihnen eigentlich sonst schlecht wurde früher. Oder Frauen, die sonst auch von ihren Freunden als coole Menschen bezeichnet wurden, entwickeln einen unglaublichen Beschützerinstinkt, wittern hinter jedem Luftzug Lebensgefahr, bauen im Garten eigene Möhren an, weil das gekaufte Gemüse könnte vergiftet sein und schauen sich nach dem Hochsicherheits-Baby-Kindersitz, nehmen viel Geld dafür aus. Also, die Veränderung, die die Geburt eines Menschen bei uns auslöst, sind immens. Michael Mittermeier, bei ihm sind sie besonders schön zu beobachten. Früher machte er, vielleicht kennt ihr ihn, bevor er Vater war, nicht selten bissige Witze über Eltern mit kleinen Kindern. Und jetzt ist er endlich selber Vater geworden. Ich muss ihn einfach nochmal, auch wenn es wieder eigentlich nichts anderes als albern ist, ich muss einfach nochmal etwas aus seinem Buch zitieren. Es geht nochmal um die komische Andersartigkeit von jungen Eltern. Es gibt noch etwas, was Kinderlose befremdlich finden und Eltern nicht bemerken. Eltern von Babys und Kleinkindern riechen im Lokal oder Wohnzimmer von Freunden plötzlich am Hintern der Kleinen. Aber immer ganz unauffällig. Der Shit-Check. Wie riecht man unauffällig an einem Hintern? Die Eltern meinen, keiner sieht es und signalisieren, ich schau nur mal, was auf dem Knopf auf der Gesäßtasche der Hose steht. Und dann sagen Eltern zu sich selbst Sätze wie, Schatz, glaubst du, dass sie Riechst du was? Die Fliegen fallen schon von den Wänden, Kakerlaken mit Rucksäcken verlassen fluchtartig den Raum. Alle riechen was, nur Eltern nicht. Okay, also, neugeborenes Leben bringt uns durcheinander. Das ist eigentlich alles, was ihr euch merken müsst von meiner Einleitung. Ich spinne diesen Gedanken jetzt ein bisschen weiter, aber jetzt ein bisschen ernsthafter. Das, was uns auf einer tieferen Ebene durcheinander bringt, wenn Leben geboren wird, ist Ehrfurcht. Ich bin mir bewusst, der Schritt von vollen Windeln zu Ehrfurcht ist jetzt ein recht großer, aber ich glaube tatsächlich, dass eine Geburt uns wenigstens für ein paar Momente, manchmal Tage, vielleicht auch Wochen, Ehrfurcht vor dem Leben lehrt. Wir verlieren das dann wieder, wir gewöhnen uns, ne? Aber ich erinnere mich an den Moment, als ich das erste Mal meine gerade geborene Tochter auf dem Arm hatte, also bei meiner ersten Tochter. Ich bin raus aus dem Kreißsaal, vielleicht wurde ich auch des Saales verwiesen, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich das Baby mitgenommen. Das durfte ich auch. So. Jedenfalls, ich weiß noch da, ich saß von einem hässlichen Flur, direkt so vor der Tür, saß ich da auf diesem Stuhl mit dem Kind im Arm, ein bisschen wie in Trance. Selbst gemacht, dachte ich. Irgendwann mache ich daraus eine Predigtreihe. So. Nein, du hältst da ursprünglichstes Leben in Händen. Irgendwie ist es Leben, was du selbst weitergegeben hast, aber es ist auch etwas völlig, ein ganz neues Leben. Es ist nicht einfach ein Teil von dir, es ist etwas Neues, ja, wir sagen das ja so, ins Leben gerufen worden. Etwas, was bisher, jemand, der bisher nicht existierte, gerade ins Sein gerufen worden. Noch ganz rein, ganz unverbraucht, ganz jungfräulich, so geschwollene Worte fallen einem dann ein, ne? Die man sonst eigentlich nicht gebraucht. Du hast das Gefühl, du berührst gerade ein Wunder, ein reines Wunder. Etwas vom Mysterium des Lebens. Und du wirst für einen Moment zum Philosophen und fragst dich, was ist das überhaupt, Leben? Hier beginnt es gerade, oder man müsste ja genauer sagen, vor 9 Monaten hat es begonnen. Aber was ist das eigentlich, das Leben? Das kann einem Ehrfurcht einflößen. Da geschieht, glaube ich, etwas Heiliges, wenn Leben beginnt. Etwas Heiliges. Wir Menschen, wir sind in der Lage, wir sind nicht in der Lage, Leben zu erzeugen. Wir sind in der Lage, Computer zu erfinden, die vielleicht irgendwann das Attribut künstliche Intelligenz verdienen. Apple schafft das vielleicht. Aber es wird nicht lebendig sein. Wo kommt das her, das, was wir Leben nennen, eine Seele nennen? Persönlichkeit. So, und immer wenn etwas geschieht eigentlich in unserem Leben, wo wir die Ursachen nicht erklären können, nennen wir es ein Wunder. Der Beginn des Lebens ist ein Wunder. Und ich glaube, letztlich ist es das, was uns durcheinander bringt und was uns ein bisschen verunsichert und was uns auch irgendwie unglaublich Kraft gibt und Freude macht und all das. Dieser Planet pulsiert von lebendigen Wundern, immer wenn Leben geboren wird. Eigentlich ist eine Geburt etwas total Hoffnungsvolles. So. Und jetzt kommt ein krasser Schnitt, der noch härter ist als der zwischen dem letzten Lied und Michael Mittermeier. Sieht man das nächste Bild schon? Ja. Dieser Planet ist auch durchtränkt vom Tod. Wenn ich heute Tod sage, dann meine ich nicht so sehr unsere Sterblichkeit und dass wir alle mal irgendwie sterben müssen, das Ende des Lebens, sondern ich meine so mehr alles das, was dem Leben entgegensteht. Ja, also Lebensfeindlichkeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Lebensfeindlichkeit. Die Summe all dessen, was in deinem Leben passiert und wo etwas in dir stirbt und etwas an Hoffnung weggeht. Und von Anfang an, eigentlich schon in dem Moment, wo wir dieses neue Leben in den Händen halten, wenn ein Kind geboren wird, wissen wir, dieses Leben ist bedroht. Und ab jetzt muss es dieser Kraft entgegenstehen, die sein Leben bedroht. So. Und irgendwann, hoffentlich erst in 80 Jahren oder 100 Jahren, wird es dem unterliegen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Eltern so beschützermäßig sich benehmen. Ne? Zugegeben, eigentlich eher nur beim ersten Kind. Beim zweiten ist das schon alles anders. Aber wir müssen heute nicht nur über das Leben, sondern auch über den Tod reden. So, ich höre mir sehr oft gute Predigten an oder ich höre mir welche an, von denen ich glaube, dass es gute sind und manchmal merkt man dann zwischendurch, naja, aber das inspiriert mich schon sehr. Vorgestern hörte ich eine Predigt von einem Freund, gehalten am 2. Advent vor einer Woche in Berlin. Und er zitiert einen Mann, und dieses Zitat will ich wiederholen, weil es das hier super illustriert, diese Seite, diese dunkle Seite. Dieser Mann heißt Georg Steiner, ist über 70 irgendwie, Literaturwissenschaftler, Philosoph, lehrte an den großen Universitäten dieser Welt, zuletzt glaube ich in Oxford. Ich kannte ihn bisher nicht, was glaube ich nicht für mich spricht. Dieses Bild ist mir doch irgendwie bekannt. So, Kenner versichern jedenfalls, er sei einer der letzten großen Universalgelehrten, die wir so haben. Ja, er ist Atheist oder vielleicht besser Agnostiker, also jemand, der nicht sagt, es kann keinen Gott geben, aber mindestens jemand, der sagt, über Gott, wenn es ihn gibt, kann man nichts sagen. Man weiß nichts über ihn. Und sein neuestes Buch heißt Warum Denken traurig macht. Ich habe das gestern sofort bestellt. Allein der Titel sagt schon, um was es geht. Wie gesagt, gelesen habe ich es natürlich noch nicht. Er kämpft in diesem Buch offensichtlich um die Frage, warum ist der Mensch, wie er ist? Und er macht das vor allen Dingen im Blick auf das letzte Jahrhundert, in dem zum Beispiel der Holocaust stattfindet. Ein Jahrhundert, was uns wie kein anderes gelehrt hat, wie hoffnungslos die Lage des Menschen ist. Und jetzt sein Zitat. Das ist nicht aus diesem Buch, sondern aus einem früheren Buch. Wenn ich in Berichten, auf Bildern oder durch persönliche Wahrnehmung damit konfrontiert werde, wie Kindern und Tieren mutwillige Schmerzen zugefügt werden, dann überkommt mich eine verzweifelnde Wut. Der Hass und die Verzweiflung, die sich in mir entfesseln, übersteigen bei weitem meine seelische und nervliche Fassungskraft. Irgendetwas, wie hilflos kann die Sprache sein, ist entsetzlich falsch gelaufen. Wir sind dazu verdammt, unser grausames, gieriges, lügnerisches Selbst zu sein, wo es doch anders gedacht war. Und das ein Stück weit als Bilanz. Er schreibt das im letzten Kapitel seiner Lebensbilanz. Und aus seiner Sicht, aus Steiners Sicht, gibt es keinen Gott. Oder sagen wir, wahrscheinlich keinen Gott. Es gibt also nichts, was uns helfen wird in dieser Situation. Wir sind mit der Dunkelheit, der Lebensfeindlichkeit, dem Tod dann letztlich allein. So, jetzt habe ich euch zwei Bilder vor Augen gemalt. Ein helles, hoffnungsvolles. Ich habe von Wundern geredet, vom Mysterium des Lebens und ein dunkles, verzweifeltes. Und zwischen beiden, diesen beiden Polen bewegt sich die Predigt. Deswegen werden diese kleinen Bildchen uns jetzt weiter durch die Predigt begleiten und immer so links und rechts oben stehen bleiben. Und die Message von Weihnachten oder von Advent oder vor allem von heute dieser Predigt ist, etwas muss geboren werden, um diesen verzweifelten Kampf zwischen Leben und Tod zugunsten des Lebens ausgehen zu lassen. Diesen verzweifelten Kampf, der immer mit dem Leben beginnt und in der, so ist unsere Erfahrung, letztlich immer der Tod das letzte Wort hat. Etwas muss neu geboren werden, um das zu drehen. Beziehungsweise die Message ist, etwas ist geboren, jemand ist geboren worden und etwas muss in dir geboren werden. Und dann kann aus Steiners Verzweiflung christliche Hoffnung werden, weil es die gibt. Die gibt es nicht in uns selbst, da finden wir sie nicht. Wir finden in uns selbst viel Gutes, wir finden viel auch von dieser Seite, vom Leben, natürlich. So, aber wir finden nicht die Kraft, uns der Dunkelheit dauerhaft so entgegenzustellen, dass das Leben das letzte Wort hat. Also etwas muss geboren werden, etwas von außen, etwas, was wir ein Wunder nennen, etwas wie den Beginn eines neuen Lebens. So, und jetzt schauen wir noch einmal einen kleinen Videoclip. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Für ihn, von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Diesen Text, den ich jetzt gerade nochmal vorgelesen habe, sind die letzten Verse von dem, was Froni vorher vorgelesen hat. Und in diesem Text ist von zwei Geburten die Rede. Ich habe das da unterstrichen. Einmal sind es die Menschen, die aus Gott geboren werden. Und dann ist es Gott, der ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Und Zweiteres ist Voraussetzung für Ersteres. Das ist die absolut einzigartige Message des Christentums. Diese Bewegung von Gott zu uns. Ich habe das mal in einer fast übernatürlich schönen Grafik hier mitgebracht. Also, Gott wird als Mensch geboren, damit in uns neues Leben geboren werden kann. Und zwar ein Leben, das die Kraft hat, tatsächlich die Oberhand zu behalten. So, also diese Bewegung Gottes, die ich da so dargestellt habe, ja, runter zu uns, die uns erhebt, die ist absolut zentral. Und die, also für den christlichen Glauben absolut zentral und einzigartig in den Religionen. Und sie ist auch ein Mysterium, ein Wunder, etwas, was mich verwirrt, wenn ich es begreife, etwas, was mich mit Ehrfurcht erfüllt und etwas, für die, dass ich letztlich keine Erklärung habe. So, und diese Bewegung Gottes in unsere todverfallene Welt und warum daraus Hoffnung wird für morgen, das versuche ich jetzt ein bisschen darzustellen in drei Punkten. Und der erste hat die merkwürdige Überschrift: Der seltsame Fall von Dr. Jekyll, sagt man eigentlich Jekyll oder Jekyll? Jekyll und Mr. Hyde. Okay, wir bleiben nochmal bei dieser traurigen Verzweiflung, die Steiner da beschrieben hat. Ja, wir bleiben nochmal einen Moment bei der Welt ohne Gott. Und sein Fazit: Etwas ist fürchterlich schiefgelaufen. Wie hilflos kann die Sprache sein, sagt er. Etwas. Irgendetwas ist fürchterlich schiefgelaufen. Ein anderer Universalgelehrter, leider lebt er nicht mehr, war C.S. Lewis, der Schöpfer der Narnia-Chroniken. Und ich lese gerade eine andere Fantasy-Sache von ihm, eine Trilogie, Perelandra heißt sie. Und im zweiten Band beschreibt er eine Welt, einen anderen Planeten, eben Perelandra. Und dieser Planet ist noch ganz jung. Ja, also er beschreibt einen Planeten, auf dem das Leben gerade erst geboren wurde. Es ist eine Welt, auf der das Böse noch nicht Einzug gehalten hat. So, und da gibt es einen Dr. Ransom, der von unserem Planeten zu diesem Planeten geschickt wird. Nicht von den Menschen, sondern von Kräften, die irgendwie im All, die er auch nicht so richtig kennt, aber die irgendwie im All so das Leben im Gleichgewicht halten, so. Er wird jedenfalls dorthin geschickt und er soll verhindern, dass auf diesem Planeten nun auch das Böse Einzug hält, so wie einst auf der Erde. Er trifft dort auf eine Frau, wie kann es anders sein? Die erste Frau, man muss an Eva denken, ne? So. Und die lebt in einem paradiesischen Zustand. Ein bisschen habe ich gedacht, man könnte meinen, James Cameron hat mit seinem Film Avatar von ihm abgekupfert. Jedenfalls, Perelandra ist, wie heißt der andere? Pandora, ziemlich ähnlich, was so für Bilder vor einem entstehen, wenn man das so liest. So, jedenfalls kämpft Ransom dort gegen den bösen Watson, der von der Erde kommt, aber er wird nicht so genannt in der Geschichte, aber der durch den der Teufel persönlich versucht, die ersten Menschen für sich zu gewinnen und dort etwas Ähnliches in Gang zu bringen auf diesem Planeten wie bei uns. So, sie vom Leben abzuschneiden, diesen ersten Menschen. So, mehr erzähle ich mal nicht, das Buch ist ziemlich bizarr. Aber Lewis schafft es, die Welt so zu beschreiben, ohne dass es irgendwie albern wird. Das klingt vielleicht in euren Ohren ein bisschen albern. Er schafft es, eine unverdorbene Welt darzustellen, ohne dass es irgendwie kitschig oder komisch wird. Was einen auf jeden Fall an diesem Buch beklemmt ist, diese Welt auf Perelandra steht in krassem Gegensatz zu dem Sternplaneten, von dem Ransom kommt. In diesem Buch, die Erde wird dort Tulkandra genannt, im Rest des Alls wird sie Tulkandra genannt, der schweigende Stern. Die Leute, die sonst wo im All so anzutreffen sind, sagen, dieser Stern dort ist irgendwie vom Leben abgeschnitten. Man hat schon lange nichts mehr von ihm gehört, er ist wie unter Belagerungszustand, er wurde vor langer Zeit erobert. Lewis schreibt dieses Buch während des Zweiten Weltkrieges. Unter den Eindrücken des Zweiten Weltkrieges beschreibt er diesen schweigenden Stern, von dem Ransom kommt und der so anders ist als der Planet, auf dem er dort dann landet. Jedenfalls Lewis, Steiner und die Bibel sind sich in einem Punkt einig, nämlich bei uns ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. Wir sehen so viel Gutes, Helles, aber wir sehen so viel Dunkelheit daneben. Und was beklemmend ist, und jetzt komme ich gleich zu Jekyll and Hyde, dieser Riss zwischen dem Schönen, was wir kennen, dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Leben und dem Tod, zwischen dem Licht und der Dunkelheit, der Schönheit und der, ja, ich meine nicht die Hässlichkeit, ich meine mehr das Gegenteil, das Destruktive. Dieser Riss geht mitten durch unser Herz. Wir sind da nicht irgendwie, wir stehen nicht daneben und schauen uns das an und sind irgendwie traurig darüber oder so, sondern wir kennen die Abgründe menschlicher Möglichkeiten von uns selbst. So, jetzt bin ich bei diesem Fall, diesem seltsamen Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es bestellt, aber es wird morgen ankommen. Also wenn ich jetzt etwas sage, was ein Jekyll-Hyde-Kenner sagt, nein, ist noch nicht ganz exakt, dann seht es mir nach. Aber so grob habe ich die Geschichte, glaube ich, verstanden, indem ich so ein bisschen reingelesen habe, was man im Netz so findet. Dr. Jekyll ist ein ehrbarer, guter Mensch und er kennt aber auch die bösen Seiten an sich, das Dunkle. Er kennt Leidenschaften, die er gerne ausleben würde oder das Gefühl hat, er müsste, aber die er natürlich als guter Mensch nicht ausleben darf. Und er merkt auch dieses, da gibt es diese Kraft in mir, die mich hindert, das Gute vollständig zu tun, ihm ganz zu folgen. Jedenfalls, er erfindet einen Trank, um das Böse vom Guten abzuspalten. Und wenn er ihn trinkt, verwandelt er sich in Mr. Hyde, ein durch und durch böses Monster. Und als Mr. Hyde gibt er dem Bösen nach, tut irgendwelche bösen Dinge. Als Dr. Jekyll tut er das Gute. Manchmal auch versucht er das Gute, das Hyde angerichtet hat, wieder auszugleichen. So weit, so gut. Die Sache entgleitet ihm leider. Immer öfter verwandelt er sich, ohne dass er den Trank genommen hat, in diesen Hyde. Und immer mehr Gegentrank braucht er, um sich zurückzuverwandeln. Er verliert die Kontrolle. Die böse Seite bekommt ihn in den Griff und zum Schluss bringt er sich um. Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist so seltsam nicht. Er beschreibt eigentlich, natürlich übertrieben, aber er beschreibt, was in uns los ist. Er beschreibt, was auf dem schweigenden Stern los ist, von dem Ransom kommt. Er beschreibt, was los ist, oder er beschreibt diesen Zustand, an dem Steiner letztlich verzweifelt. So. Paulus hat das so ausgedrückt. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit in mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu. Gesetz Gottes ist das, was für ihn bedeutet, das Gute, ja, das eigentlich Gute erstrebenswerte. Ich stimme dem mit Freuden zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus geht dann weiter, weil er redet dann darüber, was uns befreit, ne? Aber mir begegnet Paulus an keiner anderen Stelle so ehrlich wie hier in Römer 7. Und wisst ihr, was eigentlich sein schräger Gedanke ist? Ich sage immer mit meinen Worten und frag dich mal, ob du diesen Gedanken kennst. Eigentlich lautet sein Gedanke, hier passiert etwas mit mir. Hyde, Mr. Hyde taucht ungebeten auf. Ich hoffe, ihr haltet mich jetzt nicht für verrückt, aber ich kenne das. Nein, ihr haltet mich nicht, ihr kennt das auch. Dass negative Gedanken und manchmal auch Taten, öfter noch Worte oder destruktive Ereignisse, dass solche Dinge relativ unvermittelt in mein Leben brechen. Manchmal denke ich aus heiterem Himmel. Natürlich haben sie dann Ursachen, klar, aber manchmal fragst du dich hinterher, sag mal, was ist eigentlich los mit mir? Oder mit uns? Ja, es sitzen Leute in Gerichtssälen und sagen das. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Oder es sitzen Leute einfach in ganz normalen Wohnzimmern, nachdem die Tür zugeknallt worden ist von jemandem und verstehen nicht, was los ist. Was ist los mit mir, mit uns, mit dieser Welt? Weihnachten ist die Zeit, wo uns das, glaube ich, am deutlichsten auffällt. Viele sagen, es sei die schönste Zeit im Jahr. Und viele sagen, es sei die schlimmste Zeit im Jahr. Und diese vielen sind genau die gleichen wie die anderen vielen. Ja, also dieselben Leute sagen, es ist die schönste Zeit im Jahr eigentlich. Aber manchmal. Letzte Woche habe ich jemanden sagen hören, der sagte, es ist komisch, gerade an Weihnachten wird einem am stärksten bewusst, dass Gott hier unten fehlt. Dass Gott hier unten fehlt. Mr. Hyde existiert und er macht seine Sache nicht schlecht und Menschen verzweifeln. Im Wohnzimmer an ihren kleinen Traurigkeiten oder im Konzentrationslager, worauf Steiner sich bezieht. Okay, ich bin immer noch auf der dunklen Seite hier. Ne? Vielleicht denkst du jetzt, boah, ihr Christen, ey. Hätte ich mich heute nicht in den Gottesdienst gesetzt. Ihr habt so ein destruktives, hoffnungsloses, negatives Menschenbild, dass es manchmal nicht erträglich ist. Aus eurer Sicht ist der Mensch unfähig zum Guten und ihr seid total auf das Böse in ihm fixiert und so. Und ich will heute mal sagen, wenn das christliche Menschenbild ist, dann ist es falsch. Die Botschaft von Weihnachten sagt eigentlich etwas anderes. Eigentlich sagt die Botschaft von Weihnachten, so böse, so zur Bosheit verdammt, zum Untergang, so seid ihr gerade nicht. Ihr seid gerade nicht dazu verdammt, euer gieriges, brutales, was auch immer Steiner da sagt, selbst zu sein. Ja, da gibt es Jekyll und Hyde in euch, aber du bist weder das eine noch das andere. Die Weihnachtsbotschaft sagt eigentlich, nein, so seid ihr nicht geschaffen. Ja, etwas lief entsetzlich schief, aber das ist nicht unveränderbar und das ist nicht menschliches Wesen, wie es ursprünglich war und sein soll und sein kann. Aber dafür muss etwas Neues geboren werden. Und Weihnachten war der Anfang. Weihnachten war der Beginn, ich sage es mal ganz pathetisch, war der Beginn einer neuen Menschheit. So, jetzt sind wir bei dieser Bewegung Gottes auf die Erde, ja, in unsere Welt. Zweiter Punkt, das wahre Leben des Jesus von Nazareth. Das wahre Leben des Jesus von Nazareth. Johannes sagt, er, das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur als er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jede Religion der Erde, glaube ich jedenfalls, dreht sich um die Frage von Gut und Böse. Ich habe es jetzt nicht alle durchgedacht, aber das ist eigentlich das, warum es Religion gibt. Die Frage nach Gut und Böse und wie ist der Weg daraus? Jede Religion bietet irgendwie einen Weg, wie das Gute das Böse im Menschen besiegen kann. Und irgendwie spielt immer, nicht immer, aber oft eine göttliche Macht irgendwie eine Rolle, die dabei helfen soll oder vor der man sich verantworten muss oder wie auch immer. So, meistens geht der Weg der Religion so. Es ist eigentlich derselbe Weg, den Jekyll wählt. Entweder das Böse irgendwie abspalten. Ja, vielleicht zum Beispiel durch Meditation, aus sich heraustreten, sich mit dem Guten irgendwie verbinden. So ein bisschen was von der Welt verlassen und so. Oder ein anderer Weg wäre es annehmen. So, als die dunkle Gegenkraft, die irgendwie halt aber auch zum Leben gehört und die, man muss sich mit dem Bösen irgendwie versöhnen. Oder, das ist wieder Jekylls Weg, durch selbstdisziplinierte Frömmigkeit. Also Gutes tun, sich durch Gebote irgendwie versuchen, das Böse einzudämmen. Ein Gutmensch sein. Wege der Religion, um die Welt zu retten oder das Leben zu retten oder Selbsterlösung zu finden. Der christliche Glaube beschreibt eigentlich einen völlig umgekehrten Weg. Und manchmal tendiere ich dazu zu sagen, eigentlich ist der christliche Weg gar keine Religion. In dem Sinne, wie ich es eben beschrieben, ist ja keine Religion etwas, was wir tun damit. Der christliche Weg ist nicht der Mensch sucht den Weg zurück zum Guten, zu Gott, sondern Gott sucht den Weg zum Menschen. Nicht das Böse muss zum Guten kommen, sondern das Gute kommt zum Bösen. Und zwar kommt Gott in seiner völligsten, radikalsten, unglaublichsten Form. Er wird Mensch. Das Leben, also das Leben an sich, das, was Johannes das Wort nennt, ne, das solidarisiert sich mit dem todverfallenen Menschen total. Und dadurch wird das Gute ganz neu in der Welt geboren. Und ich will jetzt nicht dem Gedanken nachgehen, ob das wahr ist. Ja, ich habe da oben geschrieben, das wahre Leben des. Mir geht es nicht jetzt heute darum, mir Gedanken darum zu machen, hat das Christentum, die christliche Lehre, die an Weihnachten verkündet wird, hat die recht? Ist die wahr? Sondern ich will mal einen anderen Weg gehen. Lasst uns einfach mal Johannes zuhören. Er sagt, wir haben ihn gesehen. Er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir haben ja jemanden vor uns, der von einem Menschen redet, einem Handwerker, der in einem Kaff im Vorderen Orient zur Welt kam, der unter erbärmlichsten Umständen zur Welt kam, unter noch erbärmlichen Umständen die Welt wieder verließ, starb. Und er sagt, wir sahen einen großartigen Menschen, voller Gnade und Wahrheit. Er sagt, wir sahen wahres Leben. Hier geht es nicht so um die Frage, ist das kognitiv wahr? In dem Sinne kann man das beweisen, sondern mehr, wir haben ein wahrhaftes Leben erlebt, eines Menschen. Und darum habe ich den Titel so genannt, ne? Das wahre Leben des. Da ging ein Mensch über die Erde, sagt Johannes, wie es vorher keinen gab. Ein Mensch, von dem ich sagen muss, er war Sohn Gottes. Und wenn du schwer hast, das für wahr zu halten, dann kann ich das sehr gut verstehen. Aber vielleicht fragst du mal nicht, kann das wahr sein? Sondern fragst mal, sehe ich, wenn ich mir Christus angucke, wahres Leben? Ein Leben, das nicht hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Polen, zwischen hell und dunkel. Ist da wirklich jemand Neues geboren worden? Jemand, wie es vorher keinen gab. So, Johannes sagt, in diesem Mensch begegnete uns zwei Dinge. Wahrheit und Gnade. Wahrheit, wo Jesus auftauchte, da konnte sich Mr. Hyde nicht mehr verstecken. Hyde heißt er ja nicht umsonst, ne? Das heißt ja verstecken, auf Englisch. Jesus begegnet den Gutmenschen, dem Terroristen, dem Soldaten, dem Betrüger, dem Theologen, und den Normalos natürlich auch. Und es hatte einfach keinen Sinn, in seiner Gegenwart nicht ehrlich zu sein. War man es nicht, dann hatte man die Nase voll von ihm und verschwand. So, es hatte keinen Sinn, in seiner Gegenwart nicht wahrhaft zu werden. Denn wenn Gott in dein Leben tritt, dann wirft das Licht auf, ja, all das, was du auf diese Seite da zählen würdest. Dann wirft das Licht auf die Wege, auf denen du versuchst, deine Sehnsüchte zu stillen und die oft irgendwie im Chaos enden oder dich unzufrieden zurücklassen oder die dich sogar kaputt machen. So, das wirft ein Licht darauf. Wenn Christus uns begegnet, wird das hell und das ist nicht immer so, dass wir das toll finden. Aber das erwarte ich eigentlich von einem Gott, der Mensch wird, dass er Wahrheit im Gepäck hat. Also wir brauchen eigentlich niemanden, der uns mit der Unwahrheit irgendwie hier beglückt. Auch wenn sie hart ist, brauchen wir Wahrheit. So. Aber, und deswegen ist das andere so wichtig, diese Wahrheit knallen uns, viele Leute knallen uns ja die Wahrheit vor den Latz, ne? So, in diesem Menschen begegnet uns jemand, der uns Wahrheit bringt und Gnade. Jesus zog Leute wie Licht die Motten anzieht. Und zwar vor allem solche, die wussten, weil sie ehrlich zu sich selbst waren, die wussten, ja, es ist etwas schiefgelaufen in dieser Welt und ich bin mitten darin verstrickt. Die das Gefühl hatten, nö, ich stehe eigentlich drüber, die konnten wenig mit ihm anfangen. Was ich sagen will, wo Jesus auftauchte, da erlebst du nicht nur die harte Wahrheit, sondern da erlebst du unglaubliche Gnade, die Menschen anzieht. Schau dir seine Liebe zu kaputten Leuten an. Und was ich glaube ist, wenn sich Wahrheit und Gnade verbünden, dann glaube ich, habe ich Gott vor mir. Wenn sich Wahrheit und Gnade verbünden, dann glaube ich, habe ich Gott vor mir. Das sieht ihm nämlich ähnlich. Und das ist wahres Leben. Jemand, der wahr ist und unglaublich grenzenlos gnädig, grenzenlos liebevoll. Das ist wahres menschliches Leben. Echt aufrichtig war und trotzdem mit voll unerklärlicher Liebe für die kaputte Welt. Deswegen sehe ich, dass mit Jesus wirklich etwas Neues geboren wird. Und dieses neue Leben hat die Kraft, die Welt zu verändern. Wenn sich die Wahrheit mit der Gnade verbündet, glaube ich, dass es die Kraft hat, in mir etwas Neues zu schaffen. So, weil die Wahrheit an sich, die nützt mir noch nicht viel. Also Georg Steiner, man könnte sagen, es ist ein moderner Prophet. Er hat recht, was er da sagt. So. Nur kommen wir da nicht raus, dadurch, dass ich es weiß. Es hilft mir noch nichts. Dr. Hyde, Mr. Hyde wird nicht dadurch besiegt, dass ich ihn kenne. So, aber wenn Wahrheit und Gnade zusammenkommt, dann entwickelt sich eine Kraft, die ich mit dem großen Wort Neugeburt beschreiben würde. Und jetzt bin ich bei diesem letzten, ne? Also das war die Bewegung Gottes zu uns und jetzt, was daraus mit unserem Leben geschehen kann. Dritter Punkt, die reale Hoffnung für Leute wie uns. Johannes sagt es so, die in Jesus, ja, das sind jetzt meine Worte, die in Jesus Gott erkannten und ihm glaubten, machte er zu Kindern Gottes. Kindern Gottes. Denn die Wahrheit und die Gnade, die mir in Jesus begegnet, macht zwei Dinge mit mir. Das eine, sie gibt mir meine Würde zurück. Sie gibt dir deine Würde zurück. Wenn Gott an Weihnachten Mensch wurde, Mensch von Fleisch und Blut, wenn das so war, dann adelt es die Menschheit, wie nichts anderes die Menschheit adelt. Welche Religion tut das sonst so? Also wenn wir sagen, die Christen haben immer so ein negatives Menschenbild, dann ist das eigentlich, dann geben wir eine verkehrte Message in diese Welt. Eigentlich ist das, kann man nichts Positives über die Menschheit sagen, als dass Gott sagt, ich werde einer von euch. Wo gibt es so ein hohes Menschenbild sonst? Die Wahrheit lautet, Gott sieht in dieser Welt keinen todverlassenen Planeten, der auf den Müll gehört, so, sondern er sieht seine geliebte Welt und er solidarisiert sich mit dir und du kannst machen, was du willst. Er wird nicht die Hoffnung für dich verlieren und nicht, ich weiß nicht, ob er das so sagen kann, seine Achtung vor einem Menschen, der sein Ebenbild ist und sein kann und seinen Wunsch, dass das wieder im Leben zum Vorschein kommt. So, er sieht in einem Menschen jemanden, der ihm ähnlich sein kann. Er sieht sein Kind. Und die Menschen, die Jesus damals begegneten, merkten genau das. Hier begegnet mir Wahrheit, aber hier begegnet mir jemand, der mir meine Würde wiedergibt. Und natürlich hat es genau die angezogen, die von ihrer Würde irgendwie nicht mehr viel übrig hatten, die sich an sich selbst auch nicht mehr glaubten und auch andere glaubten nicht mehr an sie. So. Ein Mensch also, der anfängt zu glauben, Gott wurde Mensch für mich, der geht mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstachtung durchs Leben. Das ist, da wird etwas Neues geboren. Das kann mir kein anderer so geben. Ja. Und das Zweite, weil du weißt, dass das unverdiente Gnade ist, ja, wird dann noch etwas in dir geboren. Nicht nur Selbstachtung, sondern oder Menschenwürde, sondern auch, und jetzt benutze ich ein altes Wort, weil es gibt kein besseres irgendwie dafür, Demut. Also das tiefe Wissen, ich bin nicht besser als jeder andere hier. Und ich werde beginnen, andere zu würdigen. Ich werde Menschen so begegnen, wie Gott mir begegnet. Weil das ist unverdient, dass ich mich so achten kann, weil Gott mich achtet. So, also, Gottes Wahrheit, wenn sie in dein Leben kommt, mutet dir ehrliche Selbsterkenntnis zu. Und die macht dich manchmal demütig, weil du siehst, meine Güte, was da wirklich auch dunkel ist. Und seine Gnade bringt eine ganz neue Selbstachtung in dich rein. Und zwar eine, die dir Gott verleiht und aus der Liebe zu anderen Menschen kommt. So, und davon behaupte ich, das ist etwas wie Neugeburt. Die Bibel nennt es wiedergeboren werden. Und davon behaupte ich, das könnte in der Tat die Welt verändern. Ich wüsste nicht, was sonst. Und wer das erlebt hat, von sich, diese Liebe Gottes, die Achtung und Wahrheit und Gnade wieder in sein Leben bringt, der sagt, etwas Neues ist geboren. Ich bin ein neuer Mensch. Und meine dunklen Seiten, die kenne ich und die gibt es. Und Gott betrachtet sie mit Gnade. Und ich kann seitdem die Welt mit Hoffnung sehen. Es gibt keine hoffnungslose Situation mehr für mich. Ich komme zum Schluss nochmal zu C.S. Lewis. Die Narnia-Chroniken, die hat er ja geschrieben. Und da gibt es eine Figur, die das eigentlich erlebt. Diese Selbsterkenntnis, die hart ist und diese Gnade, die ihm Selbstachtung gibt. Das ist Edmund, tragische Figur, wird zum Verräter an seinen Geschwistern und dann trifft er den Löwen. Den guten, aber auch wilden Löwen. der Sohn des großen Herrschers jenseits der Meere. Und die beiden reden, vielleicht kennt ihr diese Filmszene. Man hört nicht, was sie reden. Aber danach ist Edmund ein anderer. Denn der Löwe begegnet ihm mit Wahrheit und mit Gnade. Und Lewis, der Autor, hat damals Briefe von Kindern bekommen. Und ein kleines Mädchen fragt ihn, wer denn dieser Aslan sei. Weil einmal in seinem Buch beschreibt, sagt er, Aslan ist in unserer Welt unter einem anderen Namen bekannt geworden. Und das Mädchen fragt, wer ist Aslan in unserer Welt? Und jetzt die Antwort von Lewis. Was Aslans anderen Namen angeht, nun, ich möchte, dass du ihn errätst. Hat es in dieser Welt niemals jemanden gegeben, der erstens zur gleichen Zeit kam wie der Weihnachtsmann, zweitens sagte, er sei der Sohn des großen Herrschers, drittens sich für die Fehler eines anderen von bösen Leuten erniedrigen und töten ließ, viertens ins Leben zurückkehrte und fünftens manchmal als Lamm bezeichnet wird. Kennst du wirklich nicht seinen Namen? Wenn man das erkennt, dann kann neues Leben entstehen, wie bei einer Geburt. Es bringt uns ein bisschen durcheinander, aber es erfüllt uns auch mit Ehrfurcht. Und vor allem, es ist die Berührung mit einem Wunder. Etwas kommt von außen in mein Leben rein und schafft etwas Neues. Und es bringt uns einen Ausweg aus diesem verzweifelten Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Jekyll und Hyde. Und es erfüllt uns mit neuer Selbstachtung und gleichzeitig Demut. Und daraus entspringt eine Hoffnung für uns selbst und für andere und diese Welt. Vielleicht hast du während dieser Predigt den Eindruck, in mir sollte das passieren. Ich wünsche mir eigentlich so eine Neugeburt. Ich wünsche mir, dass da ein neues Leben beginnt. Und das beginnt eigentlich nur ganz schlicht mit einem Gebet. Und wenn du willst, sitzen da hinten in den letzten Reihen. Ich hoffe, das ist heute so, wie es immer ist. Sonst kommst du einfach auf mich zu. Leute, die gerne mit dir beten. Und auch sowas kannst du sagen, hey, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Und jemand betet mit dir. Wir stellen uns noch unter den Segen Gottes. Das heißt, ihr müsstet dazu aufstehen, sonst kann man sich nicht stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden für die nächste Woche. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.